Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Gast in unserem Podcast ist der Schriftsteller Markus Ochs. Er lebt in Karlsruhe und ist hervorgetreten mit in 16 Sprachen übersetzten Romanen, Erzählungen, auch Hörspielen und Kinderbüchern. Im Mittelpunkt des heutigen Podcasts stehen zwei Bücher von ihm, die bereits ein Weilchen zurückliegen, aber nichtsdestotrotz umso lesenswerter sind heute das eine Buch »Picknick im Dunkeln« und das andere Buch Max. Und wir beginnen mit dem Buch Max. Hinter dem einsilbigen Titel verbirgt sich ein Künstler, dessen Werk sehr vielsilbig ist. Max Ernst hat die moderne Kunst ganz wesentlich revolutioniert. Und wir steigen direkt ein in dieses Buch mit der Frage nach der Erzählperspektive. Wenn Max eine Künstlerbiografie oder ein Künstlernarrativ wäre, hätte Max als Erzähler auch Aufmerksamkeit verdient gehabt. Du hast dich für einen anderen Zugang entschieden und hast diesen Zugang auch aufgefächert. Du näherst dich Max über die Frauen, die ihn umgeben, begleitet, bedient und inspiriert haben. Es sind insgesamt 6 Frauenstimmen, die da zu Wort kommen. Wie bist du auf diese sehr ungewöhnliche Perspektive gekommen?
Beim Schreiben bin ich darauf gekommen. Es war überhaupt nicht so geplant. Ich habe am Anfang Titel von Bildern von Max Ernst genommen. Zum Beispiel so tolle Titel wie Talfahrt der Tiere am Abend und so weiter, und habe dann aber im Schreiben festgestellt, eigentlich ist für dieses Buch und für diese Geschichte und auch für das Leben von Max Ernst wesentlicher und wichtiger die Menschen, die ihn umgeben haben, und vor allen Dingen eben die Frauen, die ihn inspiriert haben, die ihn begleitet haben und die eigentlich immer auch alle auf Augenhöhe ihm begegnet sind. Das war für ihn sehr wichtig, vielleicht mit Ausnahme von Marie Berthe. Und den Paul Éluard will ich auch nicht vergessen, der kommt in dem Kapitel mit der Gala vor, also Gala, Paul bilden sozusagen eine Einheit. Und diese Menschen wurden beim Schreiben immer wichtiger, haben sich immer mehr in den Vordergrund geschrieben, und da kam eben die Idee sozusagen, mich dem Max aus deren Perspektive auch zu nähern, damit man auch einen anderen Blick hat. 500 Seiten nur den Blick von Max Ernst wäre vielleicht auf Dauer auch ein bisschen eintönig gewesen. Und so hat man eben andere Sichten auf diesen einen Menschen.
Die Frauen bringen ein gehöriges Maß an Stimmung und Spannung in den Roman. Man lebt, liebt und leidet mit Max und den wechselnden Verhältnissen. Es gibt auch natürlich ein erotisches Künstlerprogramm, erotisch was die Beziehungen, aber erotisch auch was die Kunst angeht. 6 Frauen, ja. Wie vertragen sich denn diese Frauen untereinander? Es gibt einmal so eine Rivalität, die du sehr schön verkleidet hast als Panther gegen Pantöffelchen.
Ja, das ist die beiden ersten Frauen. Also man muss in Klammern ja sagen, es gab noch eine Hülle und Fülle von viel mehr Frauen in Max Ernsts Leben, die sozusagen ihn da auch getroffen haben. Aber für mich waren diese 6 eben die wichtigsten. Und am Anfang steht die Lou. Die Lou, er hat sie geliebt aufgrund auch ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Sie konnte auf Kunstwerke blicken, sie konnte analysieren, sie konnte ihm helfen, sie konnte das einordnen. Sie hat promoviert später, sie hat Museen, also im Museum geleitet und so weiter und so fort. Hat Artikel geschrieben fürs Radio, hat später auch eine Rede für den ehemaligen Oberbürgermeister Herrn Adenauer, also den Kölner OB, geschrieben und so weiter. Ja. Und sie stand dann in direkter Konkurrenz mit der Gala. Gala Éluard, die Frau von Paul Éluard. Und das war, muss man mit einem Wort zu sagen, vielleicht ein Vamp. Also eine Frau, sehr sinnlich, sehr erotisch, sehr mit unglaublichen Augen. Es gibt ein berühmtes Bild von ihm, wo nur die Augen, also von Max Ernst, wo nur die Augen von Gala vor einer Landschaft zu sehen sind. Und dieser Panther, sage ich mal, dieses katzenhafte, elegante, tänzerische Wesen sozusagen, stand dann doch in starkem Kontrast zu der Ehe, zum Eheleben mit dem Sohn Jimmy, zu Lou, zu den Pantöffelchen, die dann aufgeräumt werden mussten. Und deshalb hat Max Ernst dann eben auch seine Frau Lou verlassen und ist mit Gala und Paul Éluard nach Paris, in einen Vorort von Paris gezogen, wo sie dann diese berühmte Ménage à Trois gehabt hatten.
Sehr modern für ihre Zeit. Natürlich ist Max auch ein Roman über Kunst, also ein Kunstwerk, nicht nur ein Künstlerwerk. Und die Frage da ist, wie erzählst du diese Innovation, diese Neuerung, die Max Ernst in die Kunst gebracht hat? Was muss man in der Kunst tun, um Neues zu schaffen?
Ja, also der Urimpuls für ihn war tatsächlich die Begegnung mit, ich sag mal, Wahnsinnigen, also mit Menschen, die damals in diesen abschätzig genannten Irrenanstalten eingesperrt wurden. Er musste dort im Rahmen seines Psychologiestudiums eine solche Einrichtung besuchen und war zutiefst schockiert, beeindruckt, berührt von den Kunstwerken dieser Menschen, die man dort eingeschlossen hatte und die teilweise aus Brot Skulpturen geformt haben, um eigentlich das Innerste zum Ausdruck zu bringen. Und das hat ihn, glaube ich, sein Leben lang nicht mehr losgelassen. Für ihn war wichtig, es geht nicht um Anerkennung, um Ruhm, um Geltung oder um Geld, sondern es geht darum, das zum Ausdruck zu bringen, was zum Ausdruck gebracht werden muss, was zwangsläufig hinaus muss. Und insofern waren diese Menschen für ihn, glaube ich, lebenslang Vorbild. Später auch die Hopi oder andere Ureinwohner in Amerika, die einen ganz anderen Kunstbegriff hatten. Und er war immer interessiert an Neuem, immer interessiert an Aufbrechen von alten, verkrusteten Formen. Und das hat mich auch sehr, sehr inspiriert und sehr gereizt. Er hat immer versucht, was Neues zu entdecken, sei es die Frottage, wo er Dinge abgepaust hat. Im Grunde genommen fing das mit einem Holzboden an, bis hin zum Dripping, was ja dem Jackson Pollock zugeschrieben wird, was aber eigentlich auch von Max Ernst stammt. Und andere Dinge, ja, er hat sich nie ausgeruht auf irgendetwas.
Ja, und die Geschichte mit dem Hopi-Indianer ist hochgradig interessant. Sie steht ganz am Anfang des Buches und belegt, dass es der Sichtweisen von außen bedarf, um diese Nähe zu den Kunstwerken herzustellen. Der Hopi-Indianer bringt ja Max Ernst im Grunde dazu, das ganz Große und das ganz Kleine in seiner Kunst zu entdecken.
Genau, also er hat, das war eine Geschichte, die mir auch sehr wichtig ist, der Max Ernst, da fast 60 Jahre lebt in der Nähe von, lebt in Sedona, Arizona, am Rande eines Reservats, Hopi, und lebt dort in einer Hütte mit seiner damaligen Frau Dorothea Tanning und ja, die hatten nichts und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hat er so einen Ford gemietet mit Anhänger, ist mit seinen riesen Bildern nach New York, hat sie dort ausgestellt, keiner hat sie gekauft. Und für mich war das sozusagen auch eine der wichtigen Fragen, was ist das für ein Mensch mit so einer Größe, Haltung, der sagt, ist mir egal, wenn sich im Moment niemand für meine Sachen interessiert, ich mache trotzdem weiter, ich male, ich brauche ja nicht viel. Die hatten noch nicht mal fließend Wasser im ersten Jahr. Und dann hat er eben aber auch diese Ironie und diesen Humor zu sagen, okay, ich schleppe jetzt nicht mehr diese ganzen schweren, riesigen Bilder nach, oder ich karre sie nicht mehr nach New York, sondern ich male jetzt einfach die kleinsten Bilder, die je gemalt wurden, also kleiner noch als Briefmarken, unter der Lupe mit einem Pinselchen hat er dann eben seine Reihe gemacht, die dann sich sogar auch verkauft haben, also die kleinsten Bilder der Welt sozusagen.
Ironie ist ein gutes Stichwort, Markus. Inwiefern kann es Kunst nur mit Humor geben? Gerade jetzt von Max Ernst aus auch.
Also im Sinne von Max Ernst glaube ich, dass der Humor eine große Rolle gespielt hat. Ja, auch der rheinische Humor, sage ich jetzt mal. Auch ein bisschen der schwarze Humor. Das wäre sonst, glaube ich, auch zu furchtbar gewesen, wenn dieser Humor gefehlt hätte. Es ist, ja, Aber für mich persönlich ist der Humor auch eine ganz entscheidende und zentrale Sache. Auch wenn ich nicht den Humor explizit in Bücher zum Beispiel hineinschreiben wollte, im Zimmermädchen zum Beispiel, habe ich dann plötzlich bei der ersten Lesung gemerkt, ich habe gedacht, das ist das depressivste Buch, was ich je geschrieben habe. Ganz furchtbar, das kann ich eigentlich keinem zumuten.
Aber es ist sogar verfilmt worden.
Ja, und dann haben plötzlich bei der Lesung Leute gelacht und ich habe gedacht, ich war schockiert, wie kann man denn da lachen? Und habe dann erst gemerkt, dass ich so eine Humorebene hineingeschrieben hat in das Buch, ohne dass ich das wollte. Also, dass sich der Humor selber seinen Weg gefunden hat und fand es dann eigentlich ganz schön. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es bei Max Ernst auch so. Nicht in allen Bildern sicher, aber wenn ich jetzt an die Jungfrau züchtig das Jesuskind vor drei Zeugen denke, da ist schon auch eine gehörige Portion Humor bei, wenn der Heiligenschein vom Christuskind in der Ecke liegt. Also ich finde, natürlich für jemanden, der religiös ist, ist es ein Wahnsinn und eine Blasphemie. Aber er wollte sich ja natürlich bewusst davon distanzieren. Und das hat er nicht ohne Humor auch getan.
Wie ergeht es dir eigentlich bei dem Entdecken von solchen Stoffen, die am Anfang gewaltig und vielleicht auch etwas spröde erscheinen? Auf einmal blitzt der Humor da auf. Musst du dann selber schmunzeln? Entlarven sich die Stoffe dann auch durch ihren versteckten Humor?
Auf jeden Fall. Also wenn ich dann seine Aufzeichnungen, seine autobiografischen Aufzeichnungen lese und die Überschrift lautet schon Lügengewebe und Wahrheitsgewebe und er zwinkert mir schon sozusagen zu und sagt mir, hey, pass auf, mein Leben ist nicht so, wie es jetzt kommt, wie ich es beschrieben habe, da ist auch eine gehörige Portion Erfindung dabei, dann muss ich schon auch schmunzeln über so eine gewisse Frechheit oder Coolness darüber so zu schreiben.
Der Humor hat es ja nicht leicht in der deutschen Literatur. Büchner lässt seinen König in Leonce und Lena einen Knoten in sein Taschentuch machen, damit er sein Volk nicht vergisst. Vielleicht eine große Ausnahme. Du hast ein weiteres großartiges Werk geschrieben, in dem der Humor eine wichtige Rolle spielt, das Picknick im Dunkeln. Es geht um zwei Figuren. Die eine Figur ist Stan Laurel. Was hat Stan Laurel in diesen Roman gebracht? Wie bist du auf diese Figur gekommen? Es hätte ja auch Oliver Hardy sein können.
Ja, Stan Laurel war der Kopf hinter diesem Komiker-Duo Stan und Olli. Und ich habe immer eigentlich als Kind mehr über Stan gelacht als über Olli und über dessen Gesicht, über dessen Mimik, über die Pantomime, über auch das Kindliche, dass er ja die dollsten Dinge tut und das als selbstverständlich hinnimmt. Und das habe ich auch mit meinem Vater zusammengeschaut. Und diese Erinnerung an das Zusammenlachen hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, weshalb ich den Stan Laurel als Figur gewählt habe. Also er hat was ganz Neues in die damalige Komik gebracht, nämlich die Langsamkeit im Gegensatz zu diesem schnellen und slapstickhaften. Ich erinnere mich, ich habe das dann gestoppt, 1:45 in einem Film, hat er ein Ei gegessen und sonst nichts. Und das war revolutionär damals. Man hat ihn auch geschimpft, der Melker, der Ausbeuter, der sozusagen jede Szene auswringt, bis es nicht mehr geht. Aber er hat den Alltag und die Langsamkeit und das Absurde des Lebens dadurch auch nochmal sehr schön in die Komik gebracht.
Ich erinnere mich an eine Szene, als Stan seinen Freund Olli im Krankenhaus besucht.
Genau.
Und er bringt ihm Nüsse und Eier mit. Und Olli sagt, ich mag keine Nüsse und keine Eier. Und was macht Stan?
Genau, er isst dann das Ei. Genau, das ist genau die Szene, genau, wo er dann das Ei isst.
Ja. Stan Laurel ist die eine Figur in dem Roman Picknick im Dunkeln, ein Komiker, die andere Figur ist ein Theologe. Das ist ja eine sehr merkwürdige Versuchsanordnung. Wer ist dieser Theologe und wieso musste das überhaupt ein Mann der Religion, ein Glaubensritter, ein Glaubensforscher sein, der mit dem Komiker da zusammen auftritt?
Ja, da muss ich ehrlich sein und sagen, es war am Anfang eine Schnapsidee. Ich hatte mir dieses Paar ausgedacht, ohne einen tieferen inhaltlichen Sinn. Und die Dunkelheit war für mich sehr, sehr wichtig. Ich wollte, dass der Stan Laurel im Dunkeln einem Menschen begegnet, der dick ist wie Olli, aber in allem anderen völlig, völlig von Olli entfernt. Und da kam mir sofort der Gedanke Thomas von Aquin aus dem Philosophiestudium, der stumme Ochse, das wandelnde Weinfass wurde er genannt, groß und dick. Man musste seinen Halbmond in den Tisch sägen, damit er sitzen konnte. und habe gedacht, das wäre doch ein schönes Paar und habe da aber auch länger nicht mehr dran gedacht. Und dann, als das sozusagen immer näher kam, auch die Frage, was ist eigentlich nach dem Tod, das auch biografische Gedanken aufgegriffen hat, ich möchte vielleicht jemanden noch ein Stück weit begleiten nach dem Ende. Wie sieht es da überhaupt aus in dieser Dunkelheit? Da hatte ich gedacht, dieses Paar, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, zu recherchieren, auch die Biografien nochmal und habe plötzlich, wie so eine Art Geschenk war das, festgestellt, dass es sehr viele Parallelen gibt und aber auch eben einen ganz entscheidenden Unterschied, nämlich, dass der Stan Laurel, bis er 5 war oder noch länger, von seiner streng religiösen Großmutter erzogen wurde, weil seine Eltern als Schauspieler immer unterwegs waren. Und er durfte nicht lachen, es musste immer gebetet werden, gehorsam und so weiter. Und dann sieht er irgendwann seine Eltern und entdeckt sozusagen das Lachen in seinem Leben. Und von diesem Augenblick an, also er sieht seine Eltern auf der Bühne, von diesem Augenblick an geht es für ihn nur noch darum, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und beim Thomas war es genau umgekehrt. Er war also in Süditalien als fröhliches Kind, sprang über die Hügel bis zu seinem 5. Lebensjahr. Und dann kam er ins Kloster als jüngster Junge und sollte dann später Abt werden. Und die Regel des heiligen Benedikt sagt ganz klar, Lachen, müßiges Geschwätz und Albernheiten sind zu vermeiden. Und als ich das geschrieben hatte, war meine Tochter auch gerade so 6 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, was passiert mit einem Menschen, mit einem Kind, das plötzlich nicht mehr lachen darf? Und was macht es eigentlich mit einem? Und so hat sich dieses Paar inhaltlich dann über das Lachen gefunden. Und das war aber wirklich eine Art Geschenk. Es war nicht vorher sozusagen der Plan, sondern ist beim Schreiben oder beim Recherchieren in dem Fall dann entstanden.
Über das Lachen müssen wir unbedingt gleich nochmal sprechen. Nur nochmal die Ausgangssituation, die ja auch erzählerisch nicht so ganz einfach ist. Denn Thomas von Aquin ist Scholastik, das heißt hohes Mittelalter. Mhm. Stan Laurel ist filmisches Jahrhundert, 700 Jahre später. Welche Situation musstest du herstellen, um diese zeitliche Brücke zu überschreiten?
Ja, also für mich war das am Anfang des Schreibens ganz klar, es ist, beide sind tot. Sie treffen sich in der totalen Finsternis, in einer Art Tunnel. Und es wird natürlich kein Licht geben. Also ein Licht wäre sozusagen eine, sagen wir mal, religiöse oder tröstende Fantasie, die ich auf keinen Fall wollte. Ich wollte das im Dunkeln lassen. Und es ist klar, wenn da 700 Jahre zwischen denen liegen, dass der Thomas, schlau wie er ist, sofort sagt, wir können nicht mehr leben. Wir sind auf dem Weg zum jüngsten Gericht. Wir sind nur noch Geistseelen. Das ist also seine wirkliche Philosophie oder Theologie. Und diese Geistseelen verabschieden sich sozusagen langsam von ihrem Körper und haben aber noch Eindrücke dieses Körpers auf Erden in sich. Also sie können sich jetzt noch hören, sie können sich berühren, sie können reden, aber sie verlieren sozusagen Stück für Stück ihre Sinne. Sie können nichts mehr sehen, sie können nichts mehr riechen und nichts mehr schmecken. Und das ist die Grundsituation.
Ja. Sie erwachen, Thomas von Aquin und Stan Laurel, also in diesem Tunnel, sie lernen sich auch sehr mühsam kennen. Und wie gehst du denn mit dieser Erzählsituation im Dunkeln um? Du hast ja im Grunde nur die Stimmen, aber auch wiederum Stimmen aus völlig unterschiedlichen Zeiten. Die Stimme des Glaubens, die Stimme der Komödie, die Stimme der Vernunft und die Stimme der lachenden Seele vielleicht. Wer antwortet, wer fragt? Wie hast du da die Schwergewichte verteilt?
Das ändert sich im Laufe des Romans. Am Anfang will der Thomas wissen, was ist eigentlich passiert in diesen 700 Jahren? Erzähl mir doch mal von den Philosophen. Was hat dieser Kant denn zum Beispiel gesagt? Und da kommt es dann natürlich zu Situationen, in denen ein Kant-Zitat zum Beispiel eben dem Thomas in den Mund gelegt wird, weil der Kant sagt, es ist eigentlich ein Skandal, dass wir nicht wissen, Freiheit, Gott, woher wir kommen und so weiter. Und das sagt der Thomas eben auch. Nur sagt er das natürlich aus seinem Bewusstsein. Das wäre ja ein Skandal, wenn das stimmen würde, dass wir nicht die Wirklichkeit sehen, sondern nur die Erscheinungen. Und warum hätte Gott uns denn dann Sinne und Vernunft gegeben, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu sehen, wie es wirklich ist? Das ist also für Thomas völlig undenkbar. Und das ändert sich dann aber im Laufe der Zeit. Der Thomas will dann auch wissen, was das Lachen ist und was der Sinn des Lachens ist. Da wird dann auch deutlich, dass der Unsinn hier eine Rolle spielt. Der Unsinn, der auch keine höhere Bedeutung hat und den man auch nicht zu sehr beladen darf mit irgendwelchen Bedeutungen.
Aber um Himmels Willen, Markus, das ist ja jetzt ein Riesen-Erzählproblem. Wie erzählt man das Lachen? Wie erklärt man Komik? Der Witz ist doch kaputt, wenn man die Pointe erklärt.
Genau das sagt Stan Laurel auch. Also die versuchen den Sinn zu finden, aber der Stan Laurel sagt, jetzt wissen wir den Sinn oder wir kennen den Unsinn als Quelle, aber wir haben keinmal gelacht. Und das ist eigentlich, geht völlig an dem vorbei, was Lachen ist. Und dann versucht er natürlich, den Thomas von Aquin zum Lachen zu bringen. Das ist dann sozusagen im letzten Drittel des Romans seine verzweifelten Versuche, dann komisch zu sein für den Thomas, was natürlich noch schwieriger ist, wenn es dunkel ist, weil seine Physical Comedy ist natürlich, lebt natürlich davon, dass man ihn sieht, ihm zuschaut, seine Mimik vor allen Dingen vor Augen hat. Ja, und die Erzählperspektive ist so gehalten, dass natürlich der Dialog sehr stark im Vordergrund steht. Und da muss man natürlich auch die beiden anders sprechen lassen. Der Thomas spricht aus einer ganz anderen Haltung, aus einer anderen Zeit, etwas komplexer und komplizierter vielleicht manchmal auch. Der Stan Laurel schneller, wilder.
Aber der Thomas hat ja eine unglaublich rasante Auffassungsgabe. Mhm. Er bekommt diese komplizierten Affären, Ehe, Scheidungsgeschichten von Stan Laurel sehr genau mit. Und Laurel gelingt es ja auch mit brachialem Verstand, seinen Kant und auch Wittgenstein so zu erklären, dass Thomas von Aquin, ohne jetzt zu spoilern, aber der kommt am Ende nochmal zu Wort, sogar einen berühmten Satz von Wittgenstein zitieren kann. Das heißt, beide lernen auch voneinander.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade der Thomas lernt natürlich über das Lachen, aber der Stan Laurel lernt etwas über den Glauben auch. Es ist natürlich auf eine Weise bewundernswert, jemanden zu treffen, der so fest im Glauben verankert ist wie der Thomas. Also man bewundert das, auch wenn man es selber nicht kann. Man weiß, okay, dieser Mensch hat eine unglaubliche Stärke, Kraft, Sicherheit, Gewissheit, die ihn trägt durch das Leben. Für ihn gibt es keine Absurdität à la Camus oder sowas. Nein, es gibt die Sicherheit und die Gewissheit, dass es eben einen Gott gibt, der uns sozusagen trägt. Und das war auch mein eines Interesse am Schreiben, einen Menschen so darzustellen wie den Thomas, der aus diesem Glauben heraus lebt. Ohne ihn jetzt irgendwie zu denunzieren oder so, das wäre überhaupt nicht mein Anliegen gewesen, sondern versuchen, ihn so zu verstehen von ihm selber her. Auch wenn ich selber diesen Glauben nicht habe, jetzt als Autor Markus Orts und nicht kenne, außer aus der Erinnerung aus meiner Kindheit. Das lernt aber der Stan Laurel auch, dass diese Stärke auch eine Stärke ist, immer mit der Gefahr, dass sie zur Orthodoxie werden kann und dann auch zu einem gewissen Totalitarismus im Sinne von, es gibt nur eine Wahrheit und für diese eine Wahrheit bin ich im Zweifel auch bereit zu töten oder zu kämpfen.
Nun kann Stan Laurel ja nicht aus seiner Komikerhaut raus. Thomas von Aquin bleibt am Ende der Theologe, der am Anfang gewesen ist. Trotzdem lernen beide voneinander. Was hat denn das Lachen im Glauben zu suchen? Wie wichtig ist der Humor in der Religion?
Ja, also im Text, also im Picknick im Dunkeln selber, da wird dann natürlich zitiert, Jesus hat nie gelacht in der Bibel, noch nicht mal milde gelächelt. Und das mag stimmen.
Aber es gibt ja auch noch diese schöne Episode, beide gehen durch den Tunnel, suchen nach einem Ausgang und plötzlich fällt ihnen ein Buch vor die Füße und es ist vermutlich das Buch über die Komödie von Aristoteles. Warum hast du das da eingeschmuggelt?
Weil ich es nicht weglassen konnte, denn das ist ein zu großer Topos. Der ja auch für den Namen, der Name der Rose von Umberto Eco ist das natürlich ein plotgebendes Element, dieser zweite Teil der Poetik von Aristoteles, der ja verschollen ist. Und das ist ein zu wichtiger Punkt, also wo es um die Komödie geht, als dass ich das hätte weglassen können. Denn Thomas steht ja auf den Schultern von Aristoteles und deswegen wollte ich es auf jeden Fall mit hineinnehmen. Aber die Pointe ist ja, dass es eben nicht dieses Buch ist, aber ich wollte es nur mal genannt haben. Insofern ist der Unterschied zum Namen der Rose der, dass es bei mir eigentlich keine Funktion hat, aber in der Wichtigkeit des Themas nicht fehlen durfte. Während beim Umberto Eco hat es natürlich eine enorme plotbildende Funktion.
Absolut. Ja. Du hast uns eben beim vorbereitenden Frühstücksgespräch, hast du mir erzählt, es gibt zum Picknick im Dunkeln auch ein Hörspiel und es gibt auch eine dramatisierte Fassung. Wie geht denn das Drama, wie geht das Hörspiel mit dem Phänomen des Dunkels um? Das stelle ich mir schwierig vor, also einen Roman zu inszenieren, der im Dunkeln spielt und den auf die Bühne zu bringen, ist ja noch schwieriger, als daraus ein Hörspiel mit verschiedenen Stimmen zu machen.
Also ich denke, auch Hörspiel ist natürlich leichter, weil man diese Dunkelheit benennen kann und dann ist für den Hörer klar, okay, die sind jetzt im Dunkeln und man hat sowieso ja nur die Stimmen und man hat keine Bilder beim Hörspiel. Beim Theater wird es natürlich schwieriger, weil da wird die Dunkelheit muss ja irgendwie behauptet werden und gleichzeitig muss ja der Zuschauer das sehen können. Das heißt, Peter Schaeffer, The Black Comedy, die schwarze Komödie, da gibt es eben genau dieses Problem auch. Am Anfang ist es dunkel, die Leute sprechen und dann geht plötzlich das Licht an und von diesem Moment an behaupten alle Schauspieler, dass es dunkel ist. Also das heißt, das ist natürlich eine Boulevardkomödie, ein anderer Stoff, aber vielleicht kann man das auch in dieser Art ähnlich hinbekommen. Der Dominik Horwitz, der das dann spielt, hat eine eigene Fassung erstellt von diesem Stück. Das wird dann irgendwann im Sommer gespielt in Weimar. Und da weiß ich gar nicht, wie er das macht. Es wird ein Ein-Mann-Stück werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Er möchte auch die erzählerischen Passagen nicht vernachlässigen. Ich bin wirklich gespannt, wie er das gemacht hat. Aber das ist sein Geheimnis bis jetzt und wird es auch bleiben bis zur Uraufführung.
Ja, gespannt sind wir alle. Picknick im Dunkeln 2020 bei Hansa erschienen. Und ich darf dich, lieber Markus, bitten, zum Abschluss eine kleine Passage zu lesen. Auf Seite 232 kommt es ja zu einer Schlussepisode mit Thomas. Wir erzählen noch nicht genau, was da passiert. Aber wir hören und wir lesen, wie Thomas lachte.
Jahrzehnte hatte das Lachen in Thomas Bauch gelegen, eingerollt wie ein Tier, in den Schlaf gezwungen, ruhig gestellt von Geist und Vernunft, eingemottet von der Hoheit der Bedeutung und des Glaubens. Jetzt aber erwachte das Tier, räkelte sich, blinzelte leise ins Licht. Und dann war es da. Von einem Augenblick auf den anderen, ohne Anlauf, ohne Vorbereitung, voll und ganz, war es da, wach, auferstanden, einfach so.
Wir überlassen unsere Leserinnen und Leser mit der nicht ganz unwichtigen Frage, ob das Lachen am Ende unausweichlich oder vorhersehbar ist. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es gibt im nächsten Jahr zwei oder mindestens ein neues Buch. Vielleicht sagst du zum Abschluss darüber noch etwas.
Ja, das ist ein Buch, das bisher den Arbeitstitel trägt Mary und Claire und über zwei Frauen berichtet, die es wirklich gegeben hat. Mary Shelley und ihre Stiefschwester Claire Clermont. Und mich hat die Frage umgetrieben, beide haben geschrieben am Anfang. Und mich hat die Frage umgetrieben, warum aus der einen diese Schriftstellerin wurde, Mary Shelley, und aus der anderen Claire Clermont eben nicht. Was hat sie bewogen, aufzuhören mit dem Schreiben? Und diese Frage spielt eine Hauptrolle in dem Roman Mary und Claire.
Ganz wunderbar, was aus einem Else-Heiliger-Stipendium der Adenauer-Stiftung entspringen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.